Ja, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Wolfer Umlauf.
Ja, ich bin da bisschen, kam jemand ins Schwitzen, habe ich das Gefühl.
So ein bisschen. Ich bin gerade wie so ein Verrückter mit so mehreren Taschen, so, die mir so von der Schulter rutschen und so einer großen Winterjacke, die eigentlich viel zu groß ist, um damit durch so kleine Türen zu gehen. Ja. Weißt du, bin ich so schnaufig und mit so einer Unruhe bin ich so an den Leuten vorbei und hab so, also, guten Morgen. So einer war ich gerade. Ne?
Verstehe.
Wo man, wenn man schon irgendwie eine halbe Stunde ganz entspannt irgendwo ist, kommt manchmal so einer rein und man denkt, oh, ne, nicht so einer jetzt, der
die Hektik und den Winter reinbringt.
Ja, genau, der so eine Hektik an einem so ablässt eigentlich,
ja.
Seine Hektik an einem abfickt.
Ja.
Ja, das will man nicht.
Das will man nicht.
Ja, aber du bist ja, also, entweder bist du ganz entspannt oder bist wütend auf mich, weil ich zu spät gekommen bin.
Beides.
Ja.
Beides, weil, weißt du warum, Klausi, weil, gestern bin ich extra früh aufgestanden für unseren Dreh und da kamst du eine Stunde zu spät.
Da konnte ich aber nichts dafür.
Genau. Und heute bin ich extra früh aufgestanden für unseren Podcast und jetzt bist du eine halbe Stunde zu spät.
Ja, jetzt heute konnte ich
mehr
dafür.
Das ist immer genau die Zeit, die ich extra früher aufstehe. Das heißt, da schlafe ich nicht, obwohl ich sehr müde bin.
Ja.
Sondern ich denke, nein, wir wollen den Podcast machen, da muss ich mich beeilen. Ich bin auch immer etwa ein bisschen zu früh da, weil ich nicht gern zu spät komme.
Mhm.
Und dann sitze ich hier so.
Ja, bei mir war es aber so, gestern konnte ich gar nichts dafür und
wegen
heute...
Verkehr. Aber heute war der Verkehr, ich bin ja dieselbe Strecke
okay.
Und der war super, der
war
Verkehr.
Okay.
Also ich
heute
bin sogar früher da gewesen, als ich dachte.
Ja, ich später.
Ja.
Aber heute habe ich mich komplett verschätzt.
Ah ja.
Und, also
weißt
du,
was interessant ist an dem Verschätzen? Dass du gestern gesagt hast, also um 8.25 Uhr fahre ich los, dann bin ich 8.45 Uhr hier.
Ja.
Und da habe ich gestern schon gesagt, das ist von der Strecke, die du zurücklegen musst, nicht möglich. Also habe ich schon geschafft, hast du gesagt. Habe ich schon geschafft.
Habe ich auch
das
schon.
Das heißt,
mal.
Du hast gestern eigentlich schon gewusst, man kann sich pünktlich
aber
schaffen.
Aber du ja, wenn man es ehrlich
nee, ich hab
mal
dir vertraut.
Will, auch.
Nee, ich habe dir vertraut. Ich habe gesagt, du hast es schon geschafft, du wirst es schaffen.
Nun wollen wir uns hier nicht prügeln.
Ja.
Ihr wart ja auch schon mal zu spät im Leben, ne? Auch beim Podcast bin ich ja nicht der Einzige, der da mal ein bisschen spät kommt, ne? Und deswegen sind wir jetzt nicht böse aufeinander.
Ja.
Und ich weiß aber auch, Schmitti und Jakob, was für mich blöd ist, ist, dass ich jetzt in so eine komische Anfangsdemut erstmal gehen muss, bis ich die Situation normalisiere. Ich darf am Anfang nicht so frech sein,
richtig.
Weil ich mir das jetzt nicht erlauben kann gerade,
ja.
Weil ich komme mit so ein bisschen Minussympathie hier an
genau.
Und jetzt muss ich erstmal so ein bisschen Entschuldigung und ja, muss mich jetzt möglichst defensiv verhalten, dass da so der Schwamm da einmal drüber geht.
Ja.
Und dann kann ich normal sein.
Ja. Merkt ihr, wie defensiv ich mich verhalte, weil ich es gerade so genieße, dass ihr euch mal angreift, ne? Dass ich nicht irgendwie hier der Blitzableiter bin für euch. Ne?
Ja, und du kannst auch entspannt sein, denn was ihr, liebe ZuhörerInnen, nicht wissen könnt, ist, dass Schmitti gar nicht hier mit uns im Raum ist, in Studio Berlin in Adlershof, sondern er sitzt ganz gemütlich in einem seiner vielen Zimmer in seiner Wohnung.
Ja, ich lieg sogar recht provokativ noch so halb im Bett.
Wie kann man denn
frech.
Provokativ?
Ja, ich kann es mir vorstellen.
Er ist
wahrscheinlich
richtig frech.
Hat er so seinen toten Winkel Richtung Sonne gelegt und liegt da so noch unterhöslich im Bett rum.
Aber kurzer Schockmoment heute Morgen, da habe ich hier mein Geraffel hier aufgebaut, mein Podcast-Geraffel. Und dann habe ich das Kabel vom Mikrofon nicht gefunden. Und dann war ich aber schlagartig wach, ne? Da ist das Duschen ausgefallen, dann bin ich hier hab alle Schubladen auf, hab alles verrückt gemacht, hier unter Bett geguckt, überall, weil ich dachte, wenn ich das scheiß Kabel nicht finde, dann muss ich, wie Klaas Häufer Umlauf, nach Adlershof fahren. Das ist so eine, sagen wir mal, bei dem Verkehr eine Dreiviertelstunde entfernt.
Ah, da wärst du
wär
bestimmt noch pünktlich da gewesen.
Da wäre ich bestimmt erst um 9 gekommen.
ihr kleinen Heinis, ne? Ich hab das
ist ja nochmal gut gegangen.
Ganz oft habe ich das auch gar nicht besprochen und so, weil ich probiere immer als angenehmer, toleranter, verständnisvoller Mann in Erinnerung zu bleiben.
Ja.
So, ne? Aufs Ganze, dass man immer sagt, Klaas regt sich ja nie auf über sowas. So, als so einer will ich in Erinnerung bleiben.
Ja.
Und das klappt manchmal. Ne?
Das stimmt, du bist keiner, der sich darüber aufregt, aber du bist auch wirklich sehr, sehr oft zu spät.
Ja.
Ich bin da auch nicht immer, also man muss sagen, Jakob ist da wirklich eine Eins mit Stern. Er
aber
ist,
das ist aber
immer
lieb, das
pünktlich
ist auch
da und das ist, ich kann auch seinen Ärger verstehen. Nur, Jakob, du wirst dein Leben enorm vereinfachen, wenn du den Maßstab, den du an deine Pünktlichkeit setzt, nicht an
das
uns
stimmt.
setzt.
Das stimmt. Aber wisst ihr, warum ich so pünktlich bin? Und ich glaube, das ist auch wirklich der Fehler. Und das sind jetzt mal die ernsten Töne, ja?
Ja.
Und ich glaube, da sprichst du was Richtiges an und das muss ich überdenken und ändern. Du wirst gar nicht schon so grinsen, da kommt jetzt kein Witz, ich meine es ernst. Für mich ist die Pünktlichkeit so ein Zeichen von Höflichkeit und Respekt. Ne? Ich will jetzt gar nicht. So, aber ich glaube, das ist schon Quatsch. Das ist wirklich Quatsch, weil man versucht ja immer irgendwie pünktlich zu sein, dann klappt es mal und klappt es eben mal nicht. So seht ihr, glaube ich, das Leben. Und ich muss das, glaube ich, umdeuten für mich.
Also, ja, wir sind so ein bisschen südländisch angehaucht. Nee. Ne? Wir haben das Lebensflair da.
Ja, genau. Ihr seid so ein bisschen südländisch und so. Mal also, schauen, ja, wie es heute läuft und so.
Aber dieser mahnende Unterton.
Ist kein mahnender Unterton, doch, so ist es für mich. Nein, ist ja für mich ein Zeichen von Respekt, dass man nicht jemandem so unnötig Zeit klaut.
Das ist eine erzieherische Maßnahme, nee, die du da rhetorisch verpackst. Natürlich.
Nein, gar nicht.
Doch, du bist wie so ein fieses Elternteil, das einem sowas spüren lassen will. Und das ist so in einer Schublade mit enttäuscht sein und so, ja, dass du so die großen Lebenslinien einem so beibringst und sagst, naja, also es gibt so bestimmte Grundsätze.
Sind so Tugenden, die sind eben untergegangen. Ne?
Naja, an die muss man sich eben halten. Ja. Wenn man das nicht tut, ist das sehr, sehr unhöflich. Aber vielleicht ist es auch einfach die neue Generation.
Ey, was haltet ihr davon? Wir machen das, ich musste gerade nämlich an Philipp Lahm denken, der gleich bei dir zu Gast ist, bei Late Night Berlin. Wie fändet ihr das, wenn wir es wie die Fußballer machen? Also da gibt es dann so eine Mannschaftskasse, da haben wir so auch so eine Mannschaftskasse. Und wenn man zu spät zum Training oder zum Spiel kommt, dann muss man da halt reinblechen.
Ja,
ne?
Finde ich gar nicht schlecht.
Ich finde das sehr schlecht, was? Jakob. Du schießt dir ins Bein.
Ja.
Weil, ich sag mal so, das ist wie eine Absolution. Das ist wie eine Absolution. Dann zahlt der Klaas seine 50 Euro oder je nachdem,
hier
was für
ein
Betrag.
Tausender, lass anfangen.
Hier, bitte, komm. Ich nehme gleich 100, dann bin ich nächste Woche auch noch zu spät.
Stimmt.
Ja, dann das geht also schief.
Das ist keine erzieherische Maßnahme.
Ich mach Prepaid.
Ja.
Ich lade mein Konto
telefonierst
auf.
Telefonierst dann ab. Ne?
Und dann komme ich erstmal ein Jahr gar nicht.
Ja.
Ja.
Also wenn, dann muss man das so machen wie der FC Bayern München, wenn das, wenn die Gerüchte stimmen.
Nicht impfen?
Der Kimmich, der ja noch ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Impfen hat, ne, der hat es noch nicht zum Doktor gefunden.
Nee, Schmidt, er ist selber auch Wissenschaftler und er weiß, dass dem Ganzen noch nicht zu trauen ist. Er ist nicht nur jemand, der sehr gut Fuß am Ball drücken kann, sondern er ist eben auch einfach auf einem Bildungsstandard, dass er sagt, Drosten my ass, ich weiß es besser.
Ja, er ist
sagen,
kein Schaf.
So ist es.
Er ist kein Schaf wie
exakt
wir alle. So, und jetzt muss der aber leider, wie jeder andere auch, was ich befürworte, als Ungeimpfter sofort in Quarantäne, sobald er einen Kontakt hat über den Schwippschwager, der es vielleicht an einem vorbeigelaufen ist, der Corona hat. So, und das ist halt, jetzt hat aber der FC Bayern ihm sein Gehalt für die Zeit der Quarantäne gestrichen. Und er kam in einer Woche die stolze Summe von 800.000 Euro zusammen.
Wirklich?
Ja, 800.000 Euro, weil der eine Woche in Quarantäne geht. Und ich befürchte, dass ihm selbst das so vorkommt, als wären es dir 50 Euro, wenn wir hier zu spät zum Podcast kommen.
800.000
Euro? 800.000
Euro.
Und die haben ja nicht das ganze Gehalt gestrichen, sondern nur einen ganz kleinen Teil wahrscheinlich, oder?
Ja, für eine Woche halt.
Ja.
800.000 Euro. Ich habe ja wirklich ich meine, es ist jetzt kein Geheimnis, dass ich jetzt nicht so viel weiß über Fußball. Ich weiß natürlich auch, dass ich viel Geld verdiene und so. Aber sag mal, heute kommt Philipp Lahm in die Sendung. Und der hat die Schuhe an Nagel gehängt nach der WM, ne?
Ja. Nee, ein bisschen später, glaube ich, sogar noch.
Na, also das war aber hier als 2014, oder?
Ja, da hat er, glaube ich, die Nationalmannschaftskarriere beendet nach dieser Weltmeisterschaft, aber hat dann noch für den FC Bayern, glaube ich, gespielt.
Ah ja, okay.
Ein, zwei Jahre, das müssen wir mal nachschauen. Ja.
Was mich jetzt mal interessiert, praktisch die bunte Welt drumherum.
Mhm.
Wie viel Geld hat der? Wenn wir jetzt schon über sowas mal reden.
Das weiß ich nicht. Aber unglaublich viel Geld. Also der war schon über Jahre Topverdiener beim FC Bayern. Philipp Lahm ist schon auch ein Phänomen. Der ist ein Fußballer, der selten verletzt war. Und wirklich, seit er eigentlich auf der Bildfläche des Fußballs ist, war er erst vom FC Bayern an VfB Stuttgart ausgeliehen. Ein sensationell guter Fußballer, der immer ins Auge gesprungen ist, weil er so gut war. Und er konnte eben nicht nur in der Viererkette rechts und links außen spielen, sondern irgendwann auch im Mittelfeld. Das hatte Guardiola entdeckt, dass er das kann. Und überall ist er einfach absolute Weltklasse und das über 10, 15 Jahre. Also da gab es nie einen Abfall, es gab nie ein schlechtes Jahr. Der hat sich darüber hinaus nie in der Disco geprügelt und ist mit dem Ferrari, hat er im P1 geparkt. Alles nicht, sondern einfach ist einfach immer hingegangen und hat abgeliefert.
Also
und dann wieder nach Hause.
Hat er nicht so wie Günther Netzer auch mal 5 Grade sein lassen?
Überhaupt nicht.
Aber willst du nicht mal Toni Kroos schnell anrufen und fragen, was der Philipp da verdient hat?
Soll ich den anrufen?
Ja, frag ihn mal, was der ist heute in der Sendung und was der denn wohl auf dem Konto hat.
Ja, warte, ich rufe ihn an.
Sehr gute Frage, ja. Und Klaas tippt jetzt schon auf seinem Samsung-Handy rum.
So.
Und muss jetzt die Nummer raussuchen.
Warte, so.
Kann man so früh, na klar, Fußballer kann man so früh anrufen, ne? Halb 10 in Deutschland.
Der ist ja beim Training.
Der ist gerade beim Knoppers und wartet auf den Coach.
Und sogar seine Sportmilchschnitte. Warte mal, ich rufe mal an jetzt. So. Ja. Mal gucken, ob man den jetzt erreicht.
Das kann man auch sehen, ob du ja bist, bei dem er gern rangeht oder sagt.
Naja, vielleicht muss der ja trainieren, vielleicht ist das nämlich nicht nur Antipathie. Stimmt, Hallo Toni, hier ist Klaas. Du, ich sag's direkt, wir sind im Podcast. Ich habe nur eine schnelle Frage.
Hallo Toni.
Ich sitze im Flugzeug.
Wie im Flugzeug?
Naja, also noch nicht gestartet.
Okay, dann sag schnell. Wir sind gerade am Rumrätseln. Wie viel Geld hat Philipp Lahm? Sag mal eben.
Also ich war jetzt nicht sein Berater über die Jahre, aber lass uns mal so... Ja, ich glaube, so viel hat er nicht ausgegeben.
So ungefähr.
Sagen wir, ich würde es mal so zwischen 70 und 100.
Okay.
Oh, Billigheimer oder wie?
Okay.
Und er hat natürlich nicht so gut verdient wie ich.
Ja, das ist klar, das ist klar.
Und Toni, was soll Klaas ihn heute fragen? Gibt es noch eine Spezialfrage von dir?
Sag mir eine gute Profifrage, die ich heute fragen kann, weil ich habe keine Ahnung.
Ja gut, das weiß ich. Was kannst du ihm fragen? Kannst du da fragen, sag du einfach, dass er dir besser gefallen hat als Außenverteidiger, als Mittelfeldspieler. Das wird ihm, du wirst sehen, ob ihm das gefällt oder nicht.
Okay, ich frage ihn. Ich mach das jetzt. Wo fliegst du? Ich sag ihm das, okay. Wo fliegst du jetzt hin? Einfach ein bisschen im Kreis, um nachzudenken? Oder was ist dein Plan für heute?
Ja, das auch, aber es geht nach Moldawien. Das spielen wir morgen. Das schaust du dir bestimmt an, Ben.
Das gucke ich mir an. Okay, was spielt ihr?
Champions League.
Fußball?
Champions League.
Jakob,
der weiß Bescheid.
Okay,
frag Toni noch, wie es seinen Schildkröten geht.
Ich soll dich fragen von Schmidt, wie es deinen Schildkröten geht. Was habt ihr denn da am Laufen?
Ich weiß es noch nicht, dass er deinen Podcast verlassen wird und mit mir einen Haustier-Podcast aufmachen
wird. So nämlich.
Ihr werdet schrullig, Leute. Im Alter.
Ich möchte Schildkröten und ich glaube, er ist genau der Richtige.
Ja, das kann ich dir versichern, dass er da der Richtige ist.
Und Toni, weißt du, was ich noch mit deinem Bruder vorhab? Ich werde den dick und betrunken machen. Ich habe gesagt, ich gehe mit dem essen und ich werde den unsportlich machen in nur einem Abend.
Ja gut, aber das hat er schon geschafft. Okay. Das hat er schon alleine geschafft. Betrunken ist seine Aufgabe, ja.
Okay. Okay, ich wünsche dir viel Spaß. Mach das ordentlich und Schieß ein Tor für mich mit.
Ja, natürlich.
Okay.
Viel Spaß.
Viel Spaß. Danke, tschüss. Toni. Tschüss.
Siehst du, so leicht ist es.
Ja, so einfach ist es. Ne?
80 bis 100 Millionen.
70 bis 100.
70 bis 100.
Ja.
Naja.
Na gut, aber schon mit einer gewissen Verachtung hat er das gesagt.
Ja, und da muss man ja auch noch die Miete rausrechnen, ne?
Ja,
und,
genau.
Und Leasing für den Golf und so.
Ja. Man
kostet ja auch alles Geld.
Andauernd,
ne?
Ja. Und dann, keine Ahnung, mal neue Schuhe.
Ja.
Ne,
Urlaub
oder,
mal, ne,
oder Ibiza. Wenn man zum Beispiel aus Versehen einen Ball weggeschossen hat, der nicht mehr aufzufinden ist.
Ja, die kosten auch heute 50, 60 Euro.
Muss man alles neu kaufen dann, ne?
Ja. Da siehst du unseren Toni.
Toni.
Nach Moldawien fährt er dann da.
Ja, der hat es auch nicht leicht, ne? Da ist nämlich nicht alles nur Champions League und.
Das ist Champions League, ist ja der Witz. Das aber muss man überlegen, wie du dich da motivierst. Das lohnt nicht mal, dass man sein weißes Realtrikot dreckig macht, ne? Da muss der jetzt überleg mal. Also ich muss sagen, ich hätte da keine Lust für 100 Millionen nach Moldawien zu fliegen. Das habe ich immer zu meinem Kumpel, zu unserem Kollegen Basti gesagt. Für mich wäre es so, ich würde mich einmal hochtrainieren zum Fußballer. Jetzt stellt euch vor, durch so einen irgendwie so einen Riss in der Matrix wäre ich so ein Fußballer, der einmal zu Real Madrid gewechselt ist für 30 Millionen. Ne? Weil ich vielleicht zum Beispiel gar nicht rennen kann, keine Technik, aber ich kann so jeden zweiten Freistoß reinmurmeln. Ne? Das heißt, man kann mich so in der 89., wenn es spitz auf Knopf steht, einwechseln. Dann hätte ich nach diesem Wechsel zu Real, ne, würde ich nicht mehr zum Training gehen, würde mich noch dicker und fetter essen, wäre den ganzen Tag betrunken und würde es einfach sein lassen.
Ja.
Ja, würde ich sagen, ja, Pech, Leute. Kann auch nichts dafür.
Eine Art Sofortrente, ja, genau. Bis sie dich praktisch dann irgendwann achtkantig rausschmeißen.
Ja, exakt.
Ja, oder nicht mehr weiter verlängern und einfach sagen, sind wir denen da endlich los. Ne?
Aber wusstet ihr, das erzähle ich euch jetzt, ob es euch interessiert oder nicht, dass Profifußballer wirklich kontrolliert werden mit allem, was ihr Körper hergibt. Die haben so Uhren an. Und alle Daten von der Uhr, das kennt man ja auch von Smartwatches, die sind ja inzwischen relativ komplex und nehmen eigentlich jeden Atmer mit auf. Mhm. Und das läuft alles dann bei den Vereinen auf. Das heißt, selbst wenn die im Urlaub sind, ich habe mit einem Profifußballer immer im Urlaub unterhalten, selbst dann rufen die an und sagen, Mensch, du bist aber heute noch nicht die verabredete Kilometerzahl in dem richtigen Herzbereich gelaufen, Freundchen. In einer Stunde geht's aber los, weil die Daten sind noch nicht bei uns.
Hä?
So krass. Läuft Urlaub für einen Profifußballer.
Was?
Es ist wirklich kein Witz. Und gerade hat Xavi, der ehemalige Barcelona-Spieler bei Barcelonas Traineramt übernommen und der hat das nochmal gesagt. 48 Stunden vor dem Training seid ihr nur zu Hause. Nichts anderes. Und die werden eben überwacht, alle Daten werden gesammelt und wenn da irgendwas nicht stimmt, wenn der heimlich... Exakt, ist ja kein Witz. Also wenn der heimlich zu viele Kalorien frisst, gibt's nicht. Dann heißt es, du spinnst wohl, wir haben's gesehen, jetzt mal ran.
Weil auch das Körperfett ermittelt wird darüber.
Alles wird ermittelt. Das Körperfett, dann gibt's ja auch bei Fett unterschiedliche Arten von Fett. Wenn die Muskelmasse abnimmt, alles sehen die in ihren Computern und die sitzen da im Trainingszentrum und sagen, Freund, du musst ran.
Können wir das für Klaas einführen?
Klaas macht es ja schon selber.
Ja.
Nee, da heißt es auch, Klaas, jetzt hast du gefrühstückt. Nee, jetzt aber mal ein bisschen moderieren.
Das ist nämlich wie so ein, aber guck mal, also ich würde mich in gewisser Weise auf dieses Experiment einlassen, wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt mich zur perfekten Entertainment-Maschine ausbilden. Oh, aber da müsst ihr
euch... Wie Mr. Miyagi.
Sowas. Ja. Dass ihr aber... auch dann wirklich euch Gedanken macht, wie kann, also ihr müsst erstmal die Bereiche definieren, in denen ich besser werden muss, ne? Oder welche Bereiche gibt's überhaupt? Mhm. Was muss ich gut können? Was sind die Dinge, die man jetzt zum Beispiel auch in der Zeit, in der wir uns befinden, also 2021, bald 2022, bei ProSieben, den Jahresfernsehen und so weiter, mit einer gewissen Geschichte auf dem Sender, welche Rakete muss ich jetzt zünden?
Jakob, das ist eine Falle. Der will jetzt, dass wir da so ein paar Sachen aufzählen, dann werden wir entlassen.
Nee, aber um ehrlich zu sein, habe ich gerade überlegt.
Nee, das ist perfekt. Der Mann ist perfekt.
Da gibt's ja gar nichts.
Nee.
Ne? Ja, du bist ja schon im Ziel.
Ja.
Was sollen wir uns denn von jemandem wünschen, der schon alles beherrscht?
Ja, frage ich mich auch. Aber da ergibt sich vielleicht eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee für eine Sendung, die man machen könnte. Ich sage noch nicht.
Ja.
Aber ich habe schon seit längerem, Thomas, wir haben schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Ich habe seit längerem eine Idee für eine Show und ich glaube, die wird meinen Fähigkeiten endlich gerecht.
Oh, das klingt interessant.
Ja. Ne? Oder Schmidt, sag doch mal.
Ja,
habe ich eine gute Idee gehabt?
Ja, stimmt. Aber ob man sich die Show trauen sollte, weiß ich jetzt auch noch nicht.
Aber ich traue es mir zu.
Das glaube ich.
Ja.
Ja.
Ja, es ist, also wir haben eine Idee und du musst gar nicht so unbegeistert tun, Thomas.
Hm?
Du hast auch schon gesagt,
ja.
Kann man probieren, ne? Also so das Maximum, was man an Freude dir aus der Nase ziehen kann, war schon da.
Ja, da schauen wir mal nächstes Jahr, ne? Also jetzt du erstmal dieses Jahr zu Ende bringen, bevor wir uns da die neuen Ziele setzen. Und heieiei.
Ja, ich hab schon eine Idee. Heute ist die letzte reguläre Ausgabe Late Night Berlin.
Ja.
Wie ist das für dich, Jakob, wenn du jetzt
schön.
Weißt? Ja, warte doch.
Sehr
jetzt.
Schön.
Erstmal.
Ganz entlastend und herrlich. Ich bin deswegen allein schon gut drauf.
Ab morgen kommst du überall zu spät.
Ja.
Kannst du das jetzt nicht...
oh, richtig toll.
Kannst du das so ein ganz bisschen reflektierter ausdrücken, dass du nicht einfach nur sagst, es ist wunderschön, dass die Sendung praktisch jetzt nächste Woche nicht mehr kommt? Also weil die ZuschauerInnen empfinden das ja vielleicht ein bisschen anders, vielleicht, hoffentlich.
Ja, stimmt. Also insofern differenzierter ist es so, immer wenn die Sendung vorbei ist, dann bin ich sehr glücklich. Wenn ich das Gefühl habe, das war eine schöne Sendung. Ne? Und das habe ich aber relativ oft, das Gefühl, das ist eine schöne Sendung. Nicht immer, aber oft.
Aber hast du während des Arbeitsprozesses und während der Sendung selber keinen Spaß?
Doch. Ab wenn die Sendung, wenn du rausgeschossen kommst aus deinem Loch da, ne?
Aus der Kanone.
Genau. Ab dann geht's mir gut und dann habe ich Freude. Bis dahin ist es eine große Last, weil ne, alle Ideen laufen ja irgendwie zusammen und dann weiß man immer bis zum Schluss ja nicht, ob die Sachen klappen. Das ist ja anders als bei einer großen Show, wo man dann die Sachen 100-mal proben kann mit irgendwelchen Strohkandidaten, sogenannten Lichtdoubles, die Sachen dann nochmal spielen und dann sieht man das 3 Tage vor der Aufzeichnung schon das erste Mal im Studio und dann sieht man, oh oh Gott, das ist ja todeslangweilig, da muss man sich die Regeln anders überlegen oder da muss noch was passieren oder die haben das viel zu schnell gelöst und so und alles ist ja ein bisschen besser noch abgesichert auf Versagen und bei so einer wöchentlichen Sendung kann man das so nicht machen. Da hat einer irgendwie im Team eine Idee oder du hast die Idee und dann stellen wir uns das alle vor. So ist es ja auch heute für das, was wir heute vorhaben. Das ist eine sehr lustige, kuriose Idee gehabt. Als wir die besprochen haben, haben wir schon sehr gelacht. Und aber wir wissen ja, dass es im Kopf sah, das sieht das jetzt alles gut aus. Ne?
Ja.
Und ich habe jetzt so lange Magenschmerzen und ein schlechtes Gefühl, bis das passiert ist.
Das ist aber
dann bin ich erleichtert. Und
ja, aber es ist aber ein ehrenvoller Druck, den du da beschreibst gerade. Das ist okay, das
finde ich
gut.
Ist aber eine Belastung und ein Stress.
Das meine ich mit differenziert, weil gerade eben klang, so, eben klang es so, als wenn du das halt hast, die Sendung, und froh bist, wenn sie nicht mehr da ist. Ja.
Gar nicht, aber das ist natürlich eine Druck und ein Stress und wir müssen jede Woche ja gemeinsam, wirklich, es ist ja, wir können ja alles machen und das ist natürlich auch eine Belastung, weil alles muss man sich ja erstmal überlegen, ne?
Mhm.
Und ja, und wenn das dann erstmal eine Zeit, ein paar Wochen nicht ist, ist das auch schön. Aber ich bin immer stolz und froh und es macht immer Spaß.
Ist das heute, kommt heute diese ultra aufwendige Matz? Wo die Disposition, also so, wer muss wann am Set wo sein und wer ist überhaupt wo gebraucht, die wurde sich eingerahmt, weil die dermaßen groß war und so fast wie ein Katalog. Und das ist wirklich der aufwendigste Dreh, den ihr wahrscheinlich für Late Night Berlin jemals gemacht habt.
Definitiv.
Ne?
Ja, total. Also man kann schon sagen.
Worum geht's?
Also es geht darum, dass ein junger Mann hat sich an uns gewandt und hat gesagt, er will einen Heiratsantrag für seine Freundin, an seine Freundin machen. Er möchte sie gerne heiraten und möchte die Verlobung eingehen und möchte es natürlich toll und erinnerungswert und spektakulär gestalten.
Und die Freundin ist pervers, die ist nämlich Late Night Berlin Fan.
So.
Oh.
Ja.
Und dann hat er sich überlegt, wie kann ich denn mit der Sendung, die sie gerne guckt und überhaupt mit den Möglichkeiten, die da sind, wie können wir das machen? Und dann haben wir uns gemeinsam was überlegt. Und das ist jetzt so, es gibt ja oft Heiratsfilme, also so Hochzeitsfilme. Und wir haben jetzt überlegt, dieses Wort, kann man das irgendwie noch nutzen? Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen einen Verlobungsfilm, also den Akt der Verlobung, aber jetzt nicht als dokumentarische Aufnahme, wie man das so kennt, sondern wir machen wirklich einen Film, in dem sie, ohne dass sie es mitbekommt, gemeinsam mit dem natürlich eingeweihten Freud, mitspielt in einem Film. Und sie wird in die Handlung eines Films eingewoben, ohne dass sie das eigentlich mitkriegt, indem wir sie unter falschen Voraussetzungen nach Berlin gelockt haben und gemeinsam mit dem Freund die immer so in die Szenen reinschieben.
Gefriemelt, also eine typische Friemelei. Ne?
Ja.
Sie ohne ihr Zutun, ohne ihr Wissen, ist sie Teil von Szenen, weil ihr die da reingefriemelt habt. Ne?
Ja, genau. Und das war also wirklich nicht einfach. Also viele Leute waren daran beteiligt und das hat überall in Berlin stattgefunden, alles gleich, den ganzen Tag. War ein bisschen ja dieselbe Spannung wie beim Domino Day. Wenn irgendwo ein Steinchen stehen bleibt, dann ja.
Nur, dass die Dominosteine wissen, dass sie gefilmt werden. Weißt du, die halten extra noch über die Luft einmal so. Und dann kommt der Stein von hinten und dann wissen sie, jetzt muss ich umfallen. Die Kamera läuft.
Dann springen die auf den Vordermann.
Exakt. Wir sind hier extra nach Holland gefahren, um das zu drehen. Jetzt ist mein Time to Shine. Und das war ja da anders, weil in jeder Sekunde gab es die Möglichkeit, dass diese junge Frau sieht, Moment mal, hier läuft doch irgendwas krumm und schief. Ich habe gar nicht in einem preisausschreibenden Wochenende in Berlin gewonnen. Hier ist was faul. Und in dem Moment wäre alles im Arsch gewesen.
Ja, und da haben wir also viele Schauspieler gehabt, die dann auch die verschiedenen Genres abgedeckt haben, weil wir gesagt haben, wir wissen ja gar nicht, welche Art von Film man am besten macht. Das heißt, wir haben eigentlich alle Genres, die uns eingefallen sind. Also zum Beispiel so ein französischer Film noir, dann ein Actionfilm, dann ein Liebesfilm natürlich.
Alles in einem Ding, ne?
Comedy.
Ja, auch gab's auch, ja, hast du auch so witzig gesagt.
Da hatten wir nicht mehr, da hatten wir aber nicht mehr so viel Zeit, aber es ist gerade deswegen, glaube ich, ganz lustig geworden, aber es ist schon so ein bisschen da im Rausgehen noch so weggeplant worden.
Ja.
Das sieht man ein bisschen, muss man sagen. Also das ist der eine Moment, der ist ausbaufähig. Da hatten wir jetzt, George Clooney hatte an dem Tag dann doch keine Zeit und da haben wir einen anderen Schauspieler genommen und ja. Ob der das so gut gemacht hat, das muss man dann selber beurteilen beim Anschauen. Aber es ist echt eine Matze, die man so nicht gesehen hat. Und wir sind ja, muss man sagen, als Redaktion, wir sind mittlerweile gezwungenermaßen Deutschlands aufrichtigste Redaktion.
Das stimmt, ja.
Also
Kein Netz, kein doppelter Boden.
Kein Netz, kein doppelter Boden. Wenn da jemand zufällig um die Ecke kommen muss, müssen wir warten, bis es zufällig passiert. Das ist nun mal eine Beobachtung, unter die wir uns gestellt haben. Und das macht das Ganze natürlich wesentlich komplizierter und wir können also nicht mehr so arbeiten wie die Kollegen von Verstehen Sie Spaß?
Sehr gut.
Liebe Grüße.
Liebe Grüße.
Guido Kanz hat Corona, Klaas.
Bitte?
Ja.
Hat er sich das von Egli geholt?
Nee, aber er war noch ein paar Tage vorher lustig auf dem Karneval gewesen und nun hat das böse Virus zugeschlagen, völlig unverhofft. Das hat keiner geahnt, wir haben nur ein bisschen geschunkelt und dann hat es zugeschlagen, das böse schwarze Virus.
Ja. Also Menschenfeind.
Gute Besserung. Exakt.
Ja, aber hat nicht überhaupt hier Prinz Karneval? Er hatte auch Corona, ne?
Den hat er auch erwischt, unseren Prinz.
Was ich aber witzig fand, ist, dass der hauptberuflich, also die haben ja auch zivile Berufe, der ist Bestatter. Prinz Karneval, der also praktisch wirklich also ein, wie soll man sagen, vom Elferat gewählter Superspreader, der ist im echten Leben Bestatter. Also du kannst ja praktisch mittlerweile kannst du dein Geschäft ankurbeln, indem du einfach nur so die erste Reihe anpustest, oder? Das ist ja nicht schlecht.
Ja, Wahnsinn,
du kannst einfach einmal vorbeigehen und eine Runde High Five in der ersten Reihe und du weißt, für den nächsten Monat ist gesorgt.
Darf ich noch euch was Dummes fragen?
Naja, also das ist ja okay, klar.
Wann glaubt ihr, hört das auf mit dem Corona?
Ja, das ist tatsächlich nicht so leicht zu beantworten. Also willst du eine emotionale oder eine nachgedachte Antwort?
Nee, einfach so wie du das als privater Klaas-Häufer Umlauf und du als privater Schmidti, wie schätzt ihr das ein?
Also, Schmidti, sag du erstmal.
Wie heißt denn wenn ich gehe, dann bleibt nur ein Teil von mir? Ne? Dann bleibt nur, so ähnlich wird es auch mit Corona sein. Also ich glaube, so richtig verschwinden wird es nie. Man wird nur hoffentlich irgendwann so einen großen Teil der Bevölkerung durchgeimpft haben, dass das zu handeln ist, ähnlich wie die Grippe. Hier einigermaßen zu handeln ist, auch wenn die Todeszahlen da jedes Jahr überraschend hoch sind. Und ich fürchte, wir werden unser Leben mit Corona verbringen.
Ja, ich glaube auch.
Nur nicht mehr in der Form, wie es jetzt aktuell ist. Das ist meine Hoffnung. Also mit Lockdown und Quarantäne und so.
Ich glaube auch, dass Schmidolino da recht hat, dass man also in irgendeiner Form sich dann gewöhnen muss. Das gehört irgendwie jetzt dazu, ist jetzt so. Pech gehabt. Aber es vielleicht auch durch, ich weiß nicht, was für Maßnahmen da, ob das jetzt eine Impfpflicht ist oder eine, das Schöne ist ja, habe ich jetzt gelesen, ich glaube Moritz Hürtgen von der Titanic hat das getwittert, der hat gesagt, also eine Impfpflicht kommt dann irgendwann, aber es ist ja gut, dass man es jetzt schon weiß, da kann man sich ja jetzt noch schnell freiwillig impfen.
Da ist was dran.
Da ist was dran, oder? Das ist ein bisschen wie seinen Rücktritt anbieten, kurz bevor die Kanzlerin einen Montag rausschmeißt.
Ja.
Und das, Ich glaube auch, also Impfen ist, und das ist ja jetzt keine, das ist jetzt nun wirklich keine
das ist
selber.
Ist ganz nützlich, ne?
Ja, aber es ist jetzt auch keine Sache, die muss ich jetzt auch nicht selber zu Ende denken, die ist jetzt auch nicht allzu emotional, da muss man es einfach zuhören und ich glaube, was uns allen hilft, und da sollten wir uns vielleicht so ein bisschen mehr ausbilden, weil wir probieren immer, die Sachen selber zu kapieren. Und das ist auch wahrscheinlich ein menschliches Bedürfnis, dass man sagt, ich will es selber verstehen und ich will das komplett selber mir ergründen und so. Dabei vergisst man aber, dass man ungefähr 10 Jahre studieren muss, um überhaupt nur die Basics zu verstehen, weil man einfach selbst die Grundlagen zu kompliziert sind, um darauf aufbauend einen simpleren, für den Alltag zu gebrauchenden Gedanken abzuleiten, der einem vielleicht so ein bisschen was über die Zukunft oder darüber verraten soll, wie man sich gegenwärtig verhalten soll. Und das ist, glaube ich, ein falscher Anspruch, der aber ganz normal irgendwie einem so... Ne, es ist ja ein normales Bedürfnis, man sagt, oh, da ist jetzt was, das ist, hat auch mit meinem Leben zu tun, ich will das jetzt komplett verstehen. Und dann kann man es nicht komplett verstehen, dann verkürzt man das notwendigerweise und das, was einem dann so hängen bleibt, das kann man dann mit der eigenen Grundhaltung, also auch einer Meinung, die eigentlich wissenschaftlich nicht mehr gestützt ist, kann man das dann in die eine oder andere Richtung interpretieren. Der möchte, dass Impfen ganz gefährlich ist, der nimmt sein bisschen Wissen, dickt das an mit noch einem anderen runtergeknallten, eher populistischen kurzgedachten Parolen und schiebt das emotional in die Richtung, in die er es haben wollte, und die anderen machen es in die andere Richtung. Was man aber, glaube ich, trainieren kann, und das ist eine Fähigkeit, die man sich selber beibringen kann, mit der man sich besser auseinandersetzen kann, ist Quellen zu prüfen. Also sich zu überlegen, wer sagt was, warum und durch welchen Prozess ist das bereits gelaufen. Das heißt, man muss sich in eine Situation bringen, in der man wieder in der Lage ist, Vertrauen zu fassen gegenüber gewissen Aussagen. Und das geht nur, wenn man weiß, wie sich so eine Aussage zusammensetzt, wo das herkommt und wie überhaupt die Prüf- und Bestätigungsmechanismen von Wissenschaft in den letzten 100 Jahren in der modernen Gesellschaft funktionieren. Und dann ist man auch wieder bereit, einfach eine Wahrheit zu übernehmen, ohne dass man selber schlauer sein muss als irgendein Professor, der sich sein ganzes Leben damit befasst hat und uns letztendlich das Ergebnis präsentiert, mit dem wir eigentlich froh sein könnten.
Ich finde, es ist doch auch eine Form von Klugheit, ganz platt zu wissen, was man nicht weiß. Und das geht einem doch in jedem Lebensbereich so, indem man sich gut auskennt. Ob das nun Kaffee ist oder irgendein Quatsch, da weiß man doch dann, da hat man dann mehr Wissen als andere. Und dann kann man sich entscheiden, ob man sich mit jemandem darüber lang unterhalten will, der überhaupt keinen Schimmer hat. Oder man unterhält sich mit Leuten, die etwas davon verstehen. Oder man erkennt an, dass andere Leute, in dem Fall Wissenschaftler, mehr wissen, weil sie jahrelang studiert haben, weil sie jeden Tag, wenn sie aufstehen, sich bis abends mit diesem Thema beschäftigen. Und da ist es doch nur logisch, dass sie sich besser auskennen. Und wenn man selber nicht Lust hat, auch 10 Jahre in Harvard zu studieren, dann kann man auch immer den Transfer machen und sagen, Mensch, dann hat der das für mich gemacht und dann vertraue ich dem auch in seinen Aussagen.
Ja, aber da muss man auch sagen, da gibt es natürlich dann auch so Gegenbeispiele, also Leute, die zum Beispiel eine ganz für sich stehende Theorie präsentieren, die auch ganz lange irgendwo studiert haben und irgendwelche Titel mit sich rumtragen und trotzdem etwas sagen, was das Gros der Wissenschaftler oder auch der wissenschaftliche Konsens gerade nicht ist. Und dann sagt das man, wieso, der hat doch da auch studiert, der ist doch auch ein Doktor, ein Professor, warum, ja, der hat das doch auch gesagt. Und da kommt das ins Spiel, was ich gerade gesagt habe. Da muss man halt mal gucken, was heißt denn das, wissenschaftlicher Konsens? Dass es immer unterschiedliche Positionen gibt, weil man sich ein bisschen auch über eine wissenschaftliche Auseinandersetzung zur Wahrheit und zur objektiven Wahrheit dann so hinbringt und auch die ist dann fluide, weil sie sich weiterentwickelt und so, das ist okay. Aber wenn jemand hochdekoriert und von mir aus, auch einer aus Stanford kann eine ganz falsche Meinung haben, wenn man weiß, mit der Kompetenz, die ich mir selber beigebracht habe, nämlich Quellen nachzugehen und zu gucken, wie läuft denn das? Was heißt denn Wissenschaftskommunikation eigentlich? Und wie wird es für uns aufbereitet, die gar nichts davon verstehen sollen, weil es eine Informationspflicht gibt, die ohne so eine Grundvoraussetzung funktionieren muss? Dann kann ich auch da das eine vom anderen ganz gut trennen. Ich muss nur bereit sein, nicht immer nur einzelne Menschen zu sehen, sondern ich muss den Vorgang verstehen wollen. Und das kann man trainieren und sich auch beibringen lassen. Wenn man die Formel kennt, dann muss man sich im Kopf rechnen.
Also ich habe nachgedacht und ich glaube, ich bin für die Impfpflicht.
Ja, ist doch gut.
Ihr habt die Schnauze voll. Ich glaube, der Prozess ist an seinem natürlichen Ende. Ich glaube, die Menschen, die jetzt nicht geimpft sind, die werden es nimmer mehr tun. Und so kommen wir da nicht raus aus dem Scheiß.
Ich glaube, die Menschen also, werden das tun, weil
los geht's.
Da sind sie sich im Endeffekt. Ich bin gespannt, ob all die Freiheitskämpfer da draußen, ne, die jetzt gerade irgendwie zeigen, dass sie keine Schafe sind und gegen den Strom schwimmen und so, ob die das auch noch sind, wenn irgendwie die Daumenschrauben ein bisschen angezogen werden. Und das muss nicht mal ein großer Impfzwang sein. Das kann auch einfach heißen, gut, wer nicht geimpft ist, fährt nicht ins Ausland, fährt nicht in Urlaub. Dann ist halt keine Hotelbuchung möglich. Das ist, jetzt nennen die das die Impfpflicht durch die Hintertür. Aber ich glaube, da wird so mancher Freiheitskämpfer irgendwie zur Besinnung kommen. Und darauf hoffe ich auch noch.
Naja, und vor allen Dingen darf man es nicht vergessen, das sind ja keine Verbote, die einfach so ausgeteilt werden wie so ein Kind, was man erziehen muss. Und dann kriegt das jetzt mal wahllos irgendwelche Sachen verboten.
Das ist keine Strafe.
Nee, genau. Und dann kriegt das Kind kriegt dann irgendwelche Sachen verboten, die es eigentlich macht, damit es was anderes dann macht, was man als Eltern zum Beispiel will.
Ist kein Fernsehverbot.
Ist kein Fernsehverbot, wo man einfach sagt, ich bestrafe dich jetzt, Kraft meiner Macht, bestrafe ich dich jetzt mit irgendwelchen Sachen, von denen ich weiß, dass sie dich schmerzen und dann wirst du schon machen, was ich denke. Sondern das sind direkte Ableitungen aus dem Gesundheitsschutz aller. Und das impliziert natürlich, und da kommen wir nämlich zu diesem komischen Begriff, weil ich finde, der Begriff Freiheit hat sehr gelitten in den letzten Jahren, ist ein Wort, was offenbar mehr Interpretationsspielraum hat, weil Freiheit heißt nicht, dass du
des Einzelnen auf Kosten der anderen. Ne?
So, und dann ergibt sich daraus, und deswegen halte ich das nicht für eine wahllose Bestrafung, es ergibt sich daraus ein gewisses, sehr auch, sagen wir mal, verpflichtend vorsichtiges Verhalten für bestimmte Leute, damit alle anderen ihre Grundrechte, die heißen, dass man unbeschadet durchs Leben gehen darf, wahrnehmen können. Und das ist in so einer prekären Lage, in der wir gerade sind, nun mal total einschneidend und sorgt dann dafür, dass man so an dem normalen Leben, was man vorher so kannte vor der Pandemie, einfach irgendwie gar nicht mehr so richtig teilnehmen kann, weil man ja irgendwo eine Linie ziehen muss. Und die wird natürlich und gerade auch mit einer heftigeren Situation immer, immer schärfer, diese Linie. Man hat auch gesehen, wenn die Inzidenzen unten sind, dann gibt es diese Diskussion gar nicht so großartig. Da will man jetzt auch nicht wahllos irgendwelchen Leuten dies oder das verbieten, weil einem gerade der Sinn danach steht. Aber wenn diese Zahlen so hoch gehen und man sagt, okay, wir müssen jetzt ja irgendwas uns überlegen, dann finde ich es nachvollziehbar, dass man für seine Entscheidung Konsequenzen tragen muss. Und das ist es ja eigentlich. Ich glaube, man muss davon wegkommen, dass man irgendwie jemanden erziehen will oder bestrafen will. Darum geht es ja
nicht. Das stimmt. Da ist wie ein Arzt ohne OP-Handschuhe, darf der nicht in OP. Ganz einfach, weil da besteht die Gefahr, dass er dem Patienten nicht hilft, sondern ihn ansteckt. Dann sagt er ja, nee, du bleibst draußen. Ja. Wenn ein Arzt sagt, ich operiere aber nicht mit Handschuhen, ich hasse Handschuhe, das ist meine persönliche Freiheit, dann sagt jeder im Krankenhaus, nee, dann sucht er vielleicht einen anderen Job.
So ist es.
Bevor das hier jetzt so, jetzt waren wir sehr wissenschaftlich, aber ich wollte euch berichten, ich habe ja gestern meine kleine Sorge gehabt, dass wir, wenn wir jetzt hier täglich einen Podcast abliefern, ne, was wir diese Woche mal experimentell, Schrägstrich, wir haben es uns selbst geschenkt, zur Geburtstagswoche machen und jeden Tag einen Podcast machen, dass mir da die Inhalte ausgehen. Hm. Aber ich habe mich getäuscht, Leute. Ich bin nämlich aus unserer Podcastaufnahme gestern rausgewackelt und dann ist noch so viel passiert, da hat's geknallt. Ich musste gar nicht bei Jochen Schweizer anrufen.
Was ist passiert?
Ja, pass auf. Gut, dass du fragst. Ich bin nämlich da irgendwie zurück ins Büro gelaufen und da war die Kaffeemaschine kaputt.
Nein!
Das ging nicht mehr. Nee, und da haben wir die ganze Nacht haben wir noch gezittert und so. Und das war wirklich, also.
Sensation! Uiuiui. Sensation!
Und, ja, und heute Morgen kam Sabine ins Büro, unsere Reinigungskraft und liebe Freundin Sabine, und hat die Bohnen nachgefüllt und dann ging die Kaffeemaschine wieder.
Nee. Und das hast du jetzt, hat sie das per FaceTime dir mitgeteilt, weil du liegst ja noch im Bett?
Nee, das ging hier im Firmenchat. Ja, den hast du nur immer stumm geschaltet, weil du dich über die GIFs aufregst, die da.
Ja, ich guck mal eben nach, wo das ist.
Ja, also es ist ja unglaublich. Also Sabine scheint magische Hände zu haben.
Ja.
Ah ja, hier steht, guck mal, da, Sabine hat den leeren Bohnenbehälter aufgefüllt und jetzt geht sie wieder. Vielleicht war das ja der Grund. Hahaha, großartig.
So. Also, Sorge unbegründet.
Aber der Techniker war verständigt, sehe ich gerade vorher. Der Danny hat Sabine sich dann so einen Blaumann angezogen, einen Bart angeklebt und so eine Mütze auf und gesagt, hallo, ich bin der Helmut, ich kümmere mich um die Kaffeemaschine, kassiert 80 Euro Anfahrt und macht ein paar Bohnen rein. Ne? Ist das ihr Enkeltrick?
Neulich war auch das Wasser abgestellt und hat Sabine einfach den Hahn aufgedreht.
Aber jetzt mal Spaß beiseite, ne? Ich bin nämlich nach diesem Vorfall mit der Kaffeemaschine, bin ich noch in eine Welle des Hasses reingeraten.
Wie bitte?
Na?
Von lieben Kollegen. Und zwar folgendes. Zum einen hatte ich unseren Kollegen Arne Kreuzfeld vor meinem Schreibtisch, ne? Er hat nämlich erfahren, dass wir in einer der letzten Folgen ein bisschen über seine mangelnde Aufmerksamkeitsspanne so erzählt haben, dass er in Meetings ganz schnell irgendwie so, also das jetzt nicht mehr ganz so interessant findet.
Ist das gut, dass wir das praktisch jetzt hier weiter besprechen, oder?
Ja, pass auf.
War das das Ziel von Arne, dass wir das jetzt hier einmal noch so praktisch...
Ja, pass auf. Ich will ja erstmal die ZuhörerInnen so ein bisschen abholen. Also wir haben da berichtet, dass ihm da schnell langweilig wird in größeren Meetings und dann nimmt er sich immer vor, er muss jetzt Süßigkeiten holen aus dem Nebenraum und dann rumpelt er sich aus dem Raum raus. So, und dann Grumpel im Nebenraum, dann kommt er wieder reingerumpelt und das Meeting ist für eine halbe Stunde unterbrochen. Das haben wir erzählt in dem Podcast, ne? Und da hat er sich doch wohl sehr aufgeregt darüber und hat gedroht, uns zu verklagen. Und dann haben wir gerade so diskutiert, dass er uns doch bitte verklagen soll. Und dann war ihm aber das Gespräch, dann hat ihn die Aufmerksamkeitsspanne wieder einen Streich gespielt und er ist aus dem Raum gerumpelt.
Wir haben ein Problem. Kennst du dieses Meme, wo diese Spider-Mans, wo die so aufeinander zeigen?
Ja.
Wir haben denselben Anwalt.
Ja.
Ich weiß nicht, wie das jetzt ist, also ob sich da praktisch der Anwalt dann so eine Hut mitnimmt oder so und sich dann immer so hin und her springt zwischen den Bänken oder wie soll das gehen?
Ja. Aber das war auch noch nicht alles. Also nachdem er sich da aufgeregt hat und mit Klage gedroht hat, kam Tim Sproten rein. Mhm. Über den haben wir nämlich berichtet,
dass
wir haben ja gesagt, dass wir alle so ein bisschen, Teile von uns so ein bisschen struddelig sind und in Zeiten, in denen man noch in Videotheken gegangen
ist
und
VHS-Essen ausgeliehen, ja, da gab's auch, ja.
Hat Tim Sproten, so haben wir berichtet, ich glaube 136 Euro für reine Nervensache 2 ausgegeben, weil er den Film so lange nicht zurückgebracht hat.
In der Zeit habe ich mit ihm in einer WG gewohnt, ich weiß das noch.
Genau. Ja. Und da hat er, das hat er sich, das möchte er sich auch verbieten. Das ist eine Falschdarstellung.
Nee.
Und ich muss das jetzt mal richtigstellen, Klaas. Folgendes hat sich nämlich zugetragen. Er hat nämlich die 136 Euro auf der Uhr gehabt für reine Nervensache 2, was er irgendwie ausgeliehen, aber nicht zurückgebracht hat. Und hat dann irgendwelche Mahnungen gekriegt. Und es ist, er hat aber in der Zeit, stand er kurz vor einem Umzug ins Ausland, nämlich nach Österreich, wo er einen neuen Job angetreten hat.
Aha.
Und hat er sich gedacht, ach, leckt mich doch am Arsch, ich verlasse das Land. Reine Nervensache 2 hat er irgendwo verstaut und ist dann nach Österreich abgehauen für ein paar Jahre. Und als er zurückkam, und das möchte er richtiggestellt haben, als er irgendwann wieder in Deutschland einen Job angetreten hat, stand die Polizei Jahre später an seiner Haustür,
ich weiß,
hat angeklopft und hat gesagt, mein lieber Mann, Sie haben noch reine Nervensache 2 ausgeliehen,
genau,
vor 5-6 Jahren. Ja. Und die Summe, die Sie jetzt zu zahlen hätten, und zwar pronto, sind 600 Euro.
Nein.
Der Mann hat für reine Nervensache 2 600 Euro bezahlt. Das möchten wir richtigstellen, dass wir
aber
hier nicht...
Du, aber frag ihn doch mal, als er dann aus Österreich wieder zurück nach Deutschland gezogen ist, frag ihn doch mal, ob er da ob er so einen ähnlichen Vorgang wie damals, als er Deutschland fluchtartig verlassen hat, ob er sowas Ähnliches mal gemacht hat mit einem roten Lupo. Ein roter Lupo, ein Auto, ein schönes Auto von der VW. Und ob es wohl sein kann, dass er das war so ein bisschen kaputt, und ob er das wohl vor auf dem Parkplatz von seinem alten Arbeitgeber einfach hat stehen lassen. Und ob er dann wieder nach Deutschland gezogen ist, in der Hoffnung, wir brechen hier die diplomatischen Beziehungen ab und stoppen auch die Auslieferungsverfahren nach Österreich.
Eieiei.
Kann diese Folge bitte reine Nervensache 2 heißen?
3.
3. Also ich bin jetzt wieder gut drauf, Klaas. Hast du wieder geschafft, dass ich gut drauf bin. Und ich freue mich jetzt auf Late Night Berlin.
Oder? Ja, aber hier bin ich reingekommen, hier war so richtig ein enttäuschter Vater, der mich mit einer gewissen Resignation und auch einem Fatalismus, weil der Junge nun mal, man liebt ihn, aber warum weiß man manchmal nicht, ne?
So.
Schmidt, was machst du jetzt noch? Drehst du dich nochmal um, oder?
Nee, ich musste meinen 10-Uhr-Termin ja absagen, also beziehungsweise verschieben, weil...
Du hast noch 6 Minuten, Schmidti.
Ja.
Ja, weil halt, ja, wir haben halt eine halbe Stunde später angefangen.
Wieso? Aber in 6 Minuten ist es doch erst 10, du kleiner Heini.
Ja, aber...
Schafft man doch.
Nee, schafft man nicht, weil ich müsste mich dann jetzt schnell ins Büro beamen.
Wieso, kannst du da nicht anrufen dann wenigstens?
Ja, anrufen kann ich wohl.
Du, man setzt da seine Prioritäten selber. Das ist ganz allein deine Idee. Kannst ja mal joggen gehen eine Stunde. Was hältst du davon?
Habe ich doch am Sonntag gemacht. Habe ich gestern berichtet, hast du mir nicht zugehört.
Weiß ich, dass du das gemacht hast. Ich sagte, du sollst nochmal.
Ach so, so
gehen.
Ist das Konzept.
Ja.
Ich habe schon dieses Jahr.
Ich habe es doch schon gemacht.
Genau. Ich war doch schon im April.
So, Feierabend für heute.
Wir machen jetzt folgendermaßen. Jakob setzt sich jetzt in seinen Schreibtisch und arbeitet, und ich setze mich auf das Sofa daneben und quatsche ihn voll die ganze
so
Zeit.
So ist es.
Jetzt bist du froh.
Ganz normaler Dienstag.
Laber ich ihn voll, und er probiert dann so höflich aufmerksam zu sein, und währenddessen, ohne hinzugucken, schreibt er die Moderation für die Show, damit das fertig wird und er mich trotzdem bei Laune hält, weil die Regel Nummer 1 am heutigen Tag ist: Keep the talent happy.
That's what we do.
Und das bin ich. Danke, Ende.
Alles nee, stopp. Nein, stopp. Wieder alles falsch gemacht. Also erstmal, heute um 20.15 Uhr, die neue Staffel, Joko und Klaas gegen ProSieben.
Hast du recht.
Ja. So, Nummer 1, die wird Bombe, die wird supergeil, und wir werden danach erfahren, ob es eventuell am Mittwoch 15 Minuten live gibt oder ob ihr eine Strafe für ProSieben antreten wird. Das wird heute Abend ausgefochten ab 20.15 Uhr. Danach Late Night Berlin mit Philipp Lahm und der aufwendigsten Matz in der Geschichte von Late Night Berlin.
Und man muss sagen, Philipp Lahm wird etwas tun, was sich Klaas Häufer-Umlauf ausgedacht hat, was er in seinem Leben, und der Mann ist Weltmeister, der Mann ist Rekord-Bundesliga-Meister, er wird etwas tun, was er in seinem Leben noch nie getan hat, und es wird Geschichte schreiben, nicht weniger als das.
Ja, das stimmt.
Das ist keine, das klingt übertrieben, aber es ist die absolute Wahrheit.
Wir hatten uns ganz viele Sachen überlegt und dann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, habe ich alle angerufen und habe gesagt, ich habe eine Idee, haben alle gesagt, macht er nie im Leben. Wollen wir doch mal sehen heute.
Man kann nicht was mit Philipp Lahm und Feuer machen, und hast du gesagt, doch.
Ja, also es hat mit Feuer zu tun. So, ist egal, mehr wollen wir nicht sagen.
Nee, wir sind immer noch nicht fertig.
Ja, ich sag noch was. Ich möchte, dass ihr, weil wir jetzt ja immer zu so unterschiedlichen Uhrzeiten kommen, wäre es gut, jetzt einfach aus rein praktischen Gründen, dass ihr uns mal schnell abonniert, weil dann kriegt ihr nämlich gesagt auf eure Devices, wann es die neue Folge gibt.
Weil wir haben selber keinen Überblick mehr. Also wir haben im Messi-Chaos-Uhrzeit haben wir den Überblick verloren. Die Folge kann jederzeit kommen. Auch jetzt oder gleich oder eben oder jetzt. Und über das Abo habt ihr die Chance, dass ihr eben erinnert werdet.
Ihr seid nicht davon abhängig, wie trödelig Pfeife da die Folge zusammenklöppelt, ne? Sondern wenn der Mann fertig ist, ne, und die irgendwann mal hochgeladen habt, dann macht's bei euch auf dem Handy Bim-Lim und dann könnt ihr die Folge hören.
So ist es.
Super Sache.
Ja, so ist es. Wolltest du noch irgendwas sagen oder kann ich jetzt abmoderieren oder?
Nee, das war tatsächlich das. Wollte auch nochmal sagen, bitte abonniert uns. Das wäre doch irgendwie eine feine Sache.
So ist es. Also, wir schicken dir ein paar Küsschen, lieber Schmitti.
Ja,
ne? Danke.
In dein Muffelbett. Und dann sehen wir uns, ja, wann? Morgen oder
morgen
was?
Morgen wieder. Ich möchte zu den ZuhörerInnen noch sagen, tschüss, bis morgen. Ciao.
Tschüss. HDGDL.
Tschüss.
Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.
Kennst du so Balzrituale von Tieren?
Nein.
Also es gibt zum Beispiel der Pfau. Also der Pfau hat ja zum Beispiel diese Pfauenfeder, diese Krone.
Slay Queen.
Gegenteil davon, eher Slay
also,
King.
Ja, stimmt.
Es ist was Männliches. Ja. Und Pinguine haben zum Beispiel das, dass sie so ihren Partnerin so kleine Steine hinrollen und so weiter.
Das machen die?
Ja, es ist sausüß.
Das ist ganz lieb.
Und wenn man so in die uns bekannte Tierart des Menschen wechselt, dann hat man natürlich so klassische Balzrituale, so keine Ahnung, man hat zum Beispiel so Motor aufheulen lassen von einem Auto.
Ja.
Aber es gibt davon die Softball-Variante. Wenn ein Mann Mitte, Ende 20 an dir Interesse zeigt, gerade wenn es so ein durchgentrifizierter Typ ist wie ich, dann zeigt er dir sein Bolognese-Rezept.
Ich
glaube, das ist wirklich.
Das ist on point.
Ja, das ist wirklich so dieser Pinguin, der dir so einen Stein hinrollt mit seinem Schnabel.
Du hast total recht, aber ich habe auch schon mal anderen Leuten mein Bolognese-Rezept gezeigt.
Und war es ein Balzritual?
Ich finde schon.
Ja, na klar, ist ein Balzritual.
Ja, ehrlich gesagt, du hast total recht. Ja. Ich kann echt nicht gut kochen, aber jedes Mal, wenn ich für jemanden Bolognese gemacht habe, dann wollte ich schon auch irgendwie so.
Ja,
nicht,
das, ja doch. Es muss nicht unbedingt was romantisch-sexuelles sein, aber man möchte auf jeden Fall Nähe aufbauen.
Ja.
Man gibt so was Kleines preis und dann ist man so, hier ist mein Pfauenrad, guck mal mich mal an, was ich hier kann. Und man sagt ja auch immer, dass es lecker ist. Also das ist hier so, ich glaube
so. Weil Bolognese halt auch immer lecker ist.
Und Pinguine freuen sich auch über jeden Stein. Ich glaube so, die Pinguin-Weibchen wissen so, es ist jetzt nicht
cool,
der krasseste
Stein,
aber
es ist
nett von ihm. Genau.
Wir sind Hotz und Humsi, der Podcast mit dem kreativen Namen, weil wir
Hotz
und Humsi heißen.
Genau. Und wir kommen jeden Samstag um 8.30 Uhr die Spotify.
Wieso weißt du diese Uhrzeit? Ich höre diese Uhrzeit gerade das erste Mal.
Weil ich die Push-Notification anhabe, damit ich daran erinnert werde, dass ich den Podcast
teile. Okay.
Genau. 8.30 Uhr, Samstagmorgen, wenn ihr euer iPod schiert irgendwie, dann könnt ihr uns anhören, wenn ihr wollt. Oder auch zu jeder anderen Uhrzeit, weil wir sind ein Podcast.